Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Simone Miller und heute live an der Frankfurter Buchmesse ein herzliches Willkommen also an alle an den Radios und natürlich auch hier im Publikum. Und ganz besonders herzlich begrüßen darf ich unseren Gast, Peter Neumann. Peter Neumann, Sie sind der Autor eines frisch gedruckten Buches mit dem Titel Jena 1800. Und um die Denker und Dichter, die sich im alten Jena um 1800 herum tummelten, soll es in dieser Stunde Philosophie auch schwerpunktmäßig gehen. Stellt sich nur die Frage, warum eigentlich? Warum ist für uns dieser Blick auf die Wende zu diesem langen 19. Jahrhundert überhaupt interessant?
Ich glaube, es gibt zentrale Erfahrungen, die wir heute machen und die damals auch schon gemacht wurden. Und dass das etwas ist, was uns mit 1800 verbindet. Und eine der zentralen Erfahrungen vielleicht ist die Erfahrung des Umbruchs, also eine Zeit, die sich im Umbruch befindet. Man weiß noch nicht sozusagen etwas, was folgen wird. Und mit diesen Umbruchserfahrungen verbunden ist eben auch die Erfahrung einer ungeheuren Beschleunigung der Zeit. Das heißt, die Umbrüche, die sich ereignen, ereignen sich eigentlich auch immer in sehr viel schnelleren Abständen und man kann irgendwie kaum, weiß kaum, wie man irgendwie hinterherkommen kann. Und mit dieser Umbruchs- und Beschleunigungserfahrung ist eben dann auch eine große Unsicherheit oder Ungewissheit verbunden. Und das wären so vielleicht so drei zentrale Erfahrungen, bei denen ich sagen würde, da gibt es Parallelen. Das ist natürlich auch nicht einfach so aufeinander abzubilden, aber da lohnt es sich, nach 1800 zurückzuschauen und zu fragen, was wurden da eigentlich damals für Denkkonzepte entwickelt, die versuchen auch auf diese Fragen und irgendwelche Antworten zu finden.
Wie die vorletzte Jahrhundertwende also Politik, Philosophie, Literatur von Grund auf verändert hat, das wollen wir uns näher ansehen in der kommenden Stunde Philosophie. Und nicht nur das, gemeinsam mit Dominik Erhardt werden wir später auch einen Blick auf das diesjährige Gastland der Buchmesse werfen und fragen, was es an interessanter Philosophie aus Georgien gibt. Hier ist das Philosophie-Magazin Sein und Streit, heute live von der Frankfurter Buchmesse. Und an meiner Seite ist der Lyriker und Philosoph Peter Neumann. Herr Neumann, lassen Sie uns doch zu Beginn einmal ein wenig den historischen Kontext ausleuchten. Wir befinden uns also in Jena, wenige Jahre vor 1800. Und in Frankreich, da tobt seit 1789 die Französische Revolution. Die Republik ist inzwischen ausgerufen. Das Ringen um die neue Ordnung, die ist aber noch nicht entschieden. Und warum sollten wir in dieser Konstellation, ja, wo ja ganz eindeutig die Musik in Frankreich spielt, warum sollten wir in dieser Konstellation jetzt unseren Blick richten auf Jena, dieses kleine, etwas verschlafene deutsche Städtchen?
Es gibt eigentlich um 1800 zwei Revolutionen, die stattfinden. Es gibt die eine Revolution, die in Paris stattfindet, 1789, die Revolution auf der Straße, und es gibt eben dann auch eine Revolution, die in den Köpfen stattfindet, und die nimmt ihren Ausgang auch von Paris, aber eigentlich nimmt sie ihren Ausgang von Königsberg, wo Kant damals gelehrt hat und wo er eben 1781 ein Buch schreibt, ein Buch veröffentlicht, was gewissermaßen die philosophische, intellektuelle Welt auf den Kopf stellt, die Kritik der reinen Vernunft. Und dieses Buch hat erstmal so gewisse Anlaufschwierigkeiten, aber, und jetzt kommt Jena ins Spiel, Jena ist sozusagen eigentlich der erste Ort, die erste Universität, an der dieses Buch gelesen wird, an der es kommentiert wird, an der es aktiv gelehrt wird und an der sozusagen diese kantische Philosophie eben vom Katheter, also von den Hörsälen, auch in die Lebenswirklichkeit hineinwandert. Und das macht auf einmal so ein Provinzstädtchen in einem beschaulichen Städtchen irgendwo in Deutschland auf einmal tatsächlich so zum geistigen, kulturellen Mittelpunkt eigentlich nicht nur des damaligen Deutschen Reiches, sondern irgendwie dann auch des gesamten europäischen Kontinents.
Kants Beweisziel in der Kritik der reinen Vernunft war ja zu zeigen, dass es eben nur eine gültige Gesetzesinstanz geben kann, und das ist die Vernunft und eben nicht gerade die Obrigkeit. Das heißt, eigentlich hätte Kant ja theoretisch auch so, also als Begleitschrift einer politischen Revolution auf der Straße gelesen werden können, wurde es aber nicht. Warum war daran nicht zu denken in Deutschland, in den deutschen Landen zu dieser Zeit?
Einerseits vielleicht, weil es auch noch ein bisschen zu früh war. Also wir sind bei Kant sozusagen auch erst so Mitte der 80er Jahre. Das heißt, es formiert sich auch langsam erst. Also dieses aufklärerische Denken, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das muss sozusagen auch erstmal Fuß fassen, glaube ich, in der intellektuellen Welt. Und weil Sie jetzt gerade danach gefragt haben, warum geht das eigentlich noch nicht weit genug, weil vielleicht auch Kant noch so ein bisschen zu zaghaft gewesen ist, vielleicht in dem, was er gedacht hat, zumindest ist das auch eine Traditionslinie, die dann die sogenannten Nach-Kantianer oder eben dann auch die Frühromantik dann stark macht. Also Kant muss weitergedacht werden, Kant muss radikalisiert werden, wir müssen eigentlich dieses Selbstdenken und sich selber bestimmen, das müssen wir eigentlich noch viel ernster nehmen. Und deswegen müssen wir auch anders über Politik, über Gesellschaft nachdenken. Und das macht, glaube ich, dann so ein bisschen so den Bruch, also einerseits die Anknüpfung an Kant, aber auch dann den Bruch mit Kant in jener Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre aus.
Und in diesem Setting entsteht also eine neue, eine eigene geistige Bewegung in Philosophie und Literatur, die auch bis heute eine ganze Traditionslinie inspiriert, der deutsche Idealismus. Und seine wichtigsten Köpfe waren unter anderem die Gebrüder Schlegel, Schelling, Novalis, Fichte und Hegel. Waren die allesamt Jakobiner im Herzen?
Das ist eine schwierige Frage. Also Jakobiner im Herzen würde ich sagen, nein, sie haben natürlich mit der Französischen Revolution in ihrer Anfangsgestalt ganz klar sympathisiert. Sie waren Anhänger der Französischen Revolution. Die Ideale waren natürlich auch Ideale der Vernunft, das heißt Ideale, die für jeden Menschen gelten und sozusagen nach denen jeder Mensch oder nach denen man auch im Gesamten der Menschheit streben sollte. Aber natürlich sozusagen diese Radikalisierungserfahrung, dass es dann auch mit Gewalt ausgetragen wurde. Also sozusagen nicht nur Politik, sondern tatsächlich auch einfach Gewalt auf einmal Teil der Revolution gewesen ist, da gab es dann doch sehr starke Abgrenzungsbewegungen und da hat man eigentlich etwas entdeckt, was Kant vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, nämlich, dass man einer politischen, nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine ästhetische Revolution an die Seite stellt. Das heißt, wo kann eigentlich die Freiheit verwirklicht werden, wenn sie nicht in den Parlamenten oder auf der Straße oder in der Republik, vielleicht kann sie dann doch in der Kunst verwirklicht werden. Und das ist, glaube ich, so ein neuer Gedanke, der jene 1800 zu einer ganz speziellen, spezifischen, interessanten Zeit macht.
Und ein ganz außergewöhnliches Haus in Jena, das war die Leutragasse 5. Dort wohnte nämlich in einer Art Hausgemeinschaft zusammen Fritz Schlegel und Dorothea Veit, Wilhelm Schlegel und Caroline Böhmer. Diese vier und sehr, sehr, sehr oft zu Besuch waren auch Schelling und Novalis und noch ein paar andere illustre Gäste tummelten sich da in dieser Leutragasse 5. Und dieses Grüppchen, das tat sich nicht aus pragmatischen Zwecken oder sowas zusammen. Ganz im Gegenteil, sie wollten zusammen symphilosophieren. Was steckt hinter dieser schönen Wortneuschöpfung?
Ja, erstmal ist es wunderbar, dass es überhaupt diese Wortneuschöpfungen gibt. Also auch das ist, gehört zum Charakter dieser Zeit, dass man sich auch aktiv versucht, von diesen alten, starren, lateinischen Begrifflichkeiten irgendwie abzugrenzen. Und ich meine, Sym ist sozusagen auch, hat eine griechische Wurzel, aber man fügt es irgendwie so auf eine ganz neue, witzige Art und Weise zusammen. Es gibt das Symphilosophieren, aber es gibt eben auch das Symfaulenzen. Was dieses Symphilosophieren eigentlich ausmacht, ist ein Mit- und Gegeneinander. Also einerseits, dass man Konzepte zusammendenkt und tatsächlich auch erst Konzepte in der Pluralität der Perspektiven entstehen lässt, dass man dann aber eben auch schaut, okay, wo unterscheiden wir uns jetzt eigentlich und wo ist eigentlich auch die Kontroverse, wo ist der Zwist und wo kann eigentlich auch der Konflikt, der daraus entsteht, eigentlich zu ganz neuen Entwürfen führen. Und das ist ja auch etwas, was an dieser Zeit so unglaublich spannend ist, dass man immer so einen Überbietungsgestus hat. Insofern, sie sind Freundschaftsbund gewesen, aber sie sind sozusagen auch, sie haben sich so gegenseitig hochgeschaukelt. Und das macht in jedem Fall eine große Dynamik, auch eine gewisse Komik, glaube ich, dieser Zeit aus.
Und nicht ganz zufällig schreibt einer dieser Sym-Philosophen, nämlich Fritz Schlegel, in dieser Zeit an der Luzinde, an einem Werk also, das nicht nur die damaligen literarischen Grenzen sprengen sollte, sondern auch einer ganz neuen Auffassung von Liebe Ausdruck verleihen. Was ist das für ein neues Verständnis von Liebe, das sich da bahnbricht in diesem Text?
Das ist ein ganz interessantes Verständnis von Liebe, das erstmal eigentlich in der einerseits Etablierung von Polaritäten, andererseits aber eben dann auch in der Aufhebung von Polaritäten besteht. Es gibt von Schelling den schönen Satz, der sagt, dies ist aber das Geheimnis der Liebe, dass sie solche verbindet, deren jedes für sich sein könnte und doch nicht ist und nicht sein kann ohne das andere. Das heißt, wir haben es mit so einer ganz irre komplizierten Dialektik einerseits von Selbstständigkeit zu tun und andererseits natürlich auch eine Abhängigkeit voneinander, aber diese Abhängigkeit, die Selbstständigkeit gerade nicht aufhebt. Das heißt, die Partner werden eigentlich in ihrer Eigenständigkeit wahrgenommen und sind trotzdem wesentlich aufeinander angewiesen. Sie können nicht ohne einander sein. Sie wären gar nicht das, was sie sind, ohne einander. Und das macht dieses Liebeskonzept eigentlich so ungeheuer reich, weil da eigentlich so eine kleine gesellschaftliche Utopie im Kleinen drin steckt.
Man kann sich ja fragen, ob sich da in einer gewissen Weise auch Erfahrungen aus der Leutragasse 5 irgendwie niederschlagen in diesem Text. Ist der angereichert mit Lebenserfahrung aus diesem Haus, aus dieser Hausgemeinschaft auch?
Ja, also in der Tat, dort gibt es auch, es gibt so biografische Parallelen, also man kann das sozusagen schon in den Text mit hineinblenden. Also man muss dazu sagen, Caroline Schlegel, die eben auch Teil dieser Hausgemeinschaft wird oder ist, ist mit August Wilhelm Schlegel verbunden, bändelt aber zunehmend eben mit Schelling an und es gibt sozusagen so eine Partnertauschgeschichte, das kann man natürlich dann auch sozusagen in dieser Linie verstehen. Aber ich finde eigentlich diese, also abseits des Biografischen, was man immer hineinlesen kann und vielleicht auch manchmal hineinlesen sollte, finde ich eigentlich diese systematischen Punkte sehr viel interessanter.
Herr Neumann, wir haben uns gerade schon ein wenig über den historischen Kontext des deutschen Idealismus unterhalten, gesehen, welche befreiende Bewirkung die Französische Revolution einerseits, Kants Kritik der reinen Vernunft andererseits auf diese Jenaer Geister hatten. Kein Wunder also, dass die Sonne in diesem neuen geistigen Planetensystem die Idee der Freiheit war. Und da kommen wir an einer Person nicht vorbei, an Fichte, dem streitlustigen Bonaparte der Philosophie, wie seine Studenten ihn genannt haben. Denn Fichtes philosophisches Motto, das könnte man vielleicht mit dem Slogan zusammenfassen, Philosophie muss praktisch werden. Was bedeutet das im Jena von 1794?
Jena um 1794 ist eigentlich geprägt eigentlich schon wieder von einer sehr starken Stagnation. Also die Revolution, der revolutionäre Enthusiasmus, den die Französische Revolution in Paris mit sich gebracht hat, der ist eigentlich schon wieder so ein bisschen am Erkalten. Und Fichte wird 1794 an die Universität Jena berufen, weil er eine Schrift veröffentlicht hat, die man ursprünglich für die vierte Kritik Kants gehalten hat und stellte sich dann raus, okay, der Autor ist nicht Kant, sondern der Autor ist Fichte und auf einmal war Fichte über Nacht berühmt geworden. Goethe hat ihn an die Universität berufen, Goethe ohnehin eine sehr wichtige Figur in Jena um 1800 und Fichte ist vielleicht tatsächlich, Sie haben ja vorhin von dieser Begleitschrift zur Französischen Revolution gesprochen, als die man sozusagen die Kritik der reinen Vernunft oder die Kritik der praktischen Vernunft auch hätte lesen können. Und vielleicht ist Fichte derjenige, der es tatsächlich, der diese programmatischen Schriften dann eben auch liefert. Und Fichtes Diktum ist die Idee, die Philosophie muss Tat werden. Das heißt, die ist nichts unabhängig davon, dass wir sie auch praktisch realisieren. Und das ist eigentlich für die Freiheit, sollte ohnehin der Kerngedanke sein, dass sozusagen Freiheit nicht nur im Denken, sondern Freiheit auch immer unter den Bedingungen, unter denen sie sich, oder sozusagen die Bedingungen der Möglichkeit zu schaffen, dass sich diese Freiheit überhaupt realisieren, manifestieren, konstituieren kann. Und Fichte wird tatsächlich sozusagen in Jena 1794 von den Studenten eigentlich als der lang erwartete Messias gefeiert, der die Revolution eigentlich wieder an die Universität zurückholt.
Fichte wurde letztendlich von der Universität Jena suspendiert. Man warf ihm Atheismus vor. Er verließ Jena dann in Richtung Berlin. Was schien der Obrigkeit nun so gefährlich am Denken und an Wirken Fichtes, dass sie tatsächlich zu diesem Schritt gegriffen haben?
Fichte sagt in der Schrift, um die es geht, dass sagen, welchen Begriff von Gott haben wir? Fichte sagt, Gott ist die moralische Weltordnung. Und die Weltordnung, die moralische Weltordnung ist die Weltordnung, die wir sozusagen der Welt geben. Also die die Vernunft sich selber gibt. Das heißt, ist eine vollkommene Verkehrung und Inversion dessen, was man eben vorher gedacht hat, eben, dass es eine göttliche Ordnung gibt und dass der Mensch sich in diese göttliche Ordnung zu fügen hat. Man nennt es auch den umgekehrten Spinozismus, das heißt, es gibt sozusagen eine göttliche Substanz, aber diese göttliche Substanz ist nicht jenseits, sondern sie ist in uns, sie ist die Vernunft selber. Und das kann man natürlich schon um 1800 als eine Provokation verstehen. Und das wurde tatsächlich auch so verstanden. Fichte veröffentlicht also diesen Aufsatz, in dem dieser besagte Satz steht so, Im Oktober 1798 und 5 Tage nachdem der Aufsatz veröffentlicht ist, hagelt es also von allen Seiten Kritik. Die Kritik kommt, das ist tatsächlich eine seltsame Parallele, sie kommt aus Sachsen, vom Kurfürsten aus Sachsen, der sagt, um Gottes Willen, was macht ihr da in Jena? Und wenn ihr das nicht unterbindet und wenn ihr diesen universitären philosophischen Lehrer nicht an die Leine nehmt, dann werden wir unsere Landeskinder den Besuch der Lehranstalt untersagen. Und das ist natürlich dann so spätestens das, so klingelt es beim Herzog und der sagt, okay, ich muss handeln, ich muss tätig werden. Und dann nimmt sozusagen das Desaster seinen Lauf. Und am 1. April 1799 muss Fichte dann seinen Hut nehmen und geht nach Berlin.
Das heißt, wir haben schon gehört, Freiheitsdämmerung im geistigen Jena. Man arbeitet sich irgendwie an Kant ab, man entwirft eine neue Subjektphilosophie, man entwickelt neue Ideen von Selbstbestimmung. Und genau in dieser Art von philosophischen Gemengelage wird noch eine andere typisch deutsche Kategorie wichtig, und zwar die Einbildungskraft. Die kommt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen unscheinbar her. Ja. Aber sie ist tatsächlich so etwas wie die Geburtshelferin einer der zentralen Ideen der kommenden Philosophie. Sie ist nämlich die Geburtshelferin der Dialektik. Warum?
Die Dialektik, die Einbildungskraft ist eigentlich wirklich ist ein umwerfendes Vermögen. Nämlich ist es das Vermögen, Gegensätze miteinander zu vermitteln. Das heißt, die Einbildungskraft kennt nicht schwarz und sie kennt auch nicht weiß. Sie kennt auch jetzt nicht nur grau, also nicht nur sozusagen das Diffuse dazwischen, sondern sie ist eigentlich eine ständige Bewegung zwischen den Extremen. Und eines, das an Kant immer bemängelt worden ist, an seiner Philosophie, ist, dass es irgendwie Dualitäten gibt, die unaufgehoben bleiben. Wir haben hier die Anschauung, hier den Begriff, wir haben den Verstand, wir haben die Sinnlichkeit, wir haben hier die Vernunft, dort eben die Gegenstände der niederen Welt. Und das sind sozusagen einfach alles Dualitäten, die man natürlich nicht haben möchte, die man aufgehoben wissen möchte. Und jetzt kommt die Einbildungskraft oder eine Theorie der Einbildungskraft und sagt, diese Gegenstände oder diese verschiedenen Extreme lassen sich miteinander vermitteln, dadurch, dass wir uns nicht auf einem Punkt festlegen, wo sie zusammenkommen, sondern indem wir uns auf so eine Bewegung der Oszillation einlassen. Das heißt, eine Bewegung des ständigen Hin und Her. Und weil Sie jetzt auch gerade die Dialektik angesprochen haben, das ist natürlich auch die Grundbewegung der Dialektik, dass wir sagen, es gibt ein Sein und es gibt ein Nichts. Und was ist dazwischen? Das Werden. Und mit dem Werden beginnt dann eben auch die Philosophie. Und aus diesem Werden ergeben sich dann eben auch ganz andere Formen des Geistes, der Natur, eben dann auch der Kultur und der Gesellschaft. Und alles beginnt eigentlich so mit dieser Einbildungskraft und der Einsicht darin, nee, es gibt eigentlich nichts Festes, sondern es gibt eigentlich nur die Bewegung des Denkens.
Einbildungskraft, also ein Vermögen, Gegensätze zusammenzudenken und zu vermitteln. Gegensätze gab es damals sicherlich genügend, Gegensätze gibt es aber auch hier genügend und man hat fast den Eindruck, jeden Tag noch ein paar mehr. Das heißt, stellt sich irgendwie für uns auch die Frage, brauchen wir heute wieder mehr oder vielleicht gerade heute wieder mehr Einbildungskraft und was könnte das heißen?
Das kann sehr viel heißen. Ich glaube, erstmal in grundlegender Weise heißt es, dass man sich davon verabschiedet zu sagen, es gibt Sicherheiten und es gibt unhinterfragbare Standpunkte. Ich glaube sozusagen, dass man sich davon erstmal löst und dass man sich irgendwie in die Ungewissheit hineinbegibt und die Ungewissheit als etwas durchaus Produktives entdeckt. Also das fände ich irgendwie schon mal ein Anfang und dann zu schauen, wo sind die Extreme und wie lassen sich die Extreme miteinander vermitteln und gibt es vielleicht auch Extreme, die gar nicht vermittelbar sind. Also sozusagen, das glaube ich soll jetzt auch nicht der Eindruck bestehen, dass man irgendwie alles zusammen in einen Topf rühren könnte und dann bekommt man irgendwas raus. Nee, man muss schon sehr klar sagen, was findet innerhalb eines Diskurses statt und was sind dort die Positionen und wo lassen sich auch Punkte wiederum finden, in denen sich diese Gegensätze gegeneinander erhellen.
Jetzt ist natürlich Einbildungskraft ein Vermögen, das man nicht nur in der Philosophie braucht, sondern ganz besonders natürlich auch in der Literatur. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass dieser Begriff, diese Kategorie der Einbildungskraft gerade bei den Geistern der Romantik so wichtig wird. Jetzt lässt sich aber doch die Einbildungskraft beziehungsweise die idealistische Philosophie gar nicht so richtig abgrenzen von der Literatur, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Also man sucht gerade Das Problem ist ja, wenn man diese Gegensätze zusammendenken will oder wenn man sich fragt, wo ist jetzt eigentlich das Verbindende, wo ist das Trennende, man braucht neue Darstellungsformen. Das heißt, sozusagen ein planer, philosophischer Traktat ist augenscheinlich nicht mehr die Darstellungsform, in der man denken und arbeiten kann, um diese Zeit zu bewältigen. Das heißt, man braucht neue Darstellungsformen und die Literatur, das Gedicht, das Fragment, der Aphorismus, sind da auf einmal Formen, die auftauchen und die gerade das, glaube ich, können, nämlich die Gegensätze auszuhalten, auszutragen und miteinander zu vermitteln. Und deswegen wird eben gerade auch diese ästhetische Revolution so sehr favorisiert, weil die Dichtung, bildende Kunst, Musik zählt natürlich auch dazu. Gerade dieses Sym, über das wir auch vorhin gesprochen haben, diese Vereinigungsleistung, diese Syntheseleistung, dass sie das vollziehen kann.
Das Philosophie-Magazin Sein und Streit kommt heute von der Frankfurter Buchmesse und zu Gast ist weiterhin der Philosoph und Poet Peter Neumann. Herr Neumann, wir haben schon ein wenig über diese außergewöhnliche Hausgemeinschaft im alten Jena gesprochen, die Leutragasse 5. Es gab aber noch eine andere interessante WG, könnte man sagen, etwas früher in Tübingen. Und zwar im Tübinger Stift. Da haben drei junge Männer am Anfang ihres Studiums zusammen gewohnt und zusammen gedacht, nämlich Schelling, Hölderlin und Hegel. Und das sollte nicht ganz ohne Folgen bleiben. Warum war diese Zusammenkunft folgenreich?
Hegel und Hölderlin und Schelling, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Tübingen, war gewissermaßen Jena vor Jena. Also Jena 1789 oder Jena 1790. Nein, dort haben sich eigentlich zum ersten Mal, hat sich so auch so eine Sternenkonstellation gebildet, wie wir sie später eben auch in Jena haben. Und schon damals in Tübingen hat man angefangen, eben auch ganz stark die kantische Philosophie zu rezipieren. Also die waren dort im evangelischen Stift untergebracht. Dort haben sie auf der Stube zusammen gewohnt, haben Theologie studiert. Und auch dort gab es schon so eine ganz starke Absetzungsbewegung. Also man hat Nachrichten gelesen, man war an den neuesten Entwicklungen natürlich in Paris, also Paris war da natürlich noch sehr viel mehr und es gab noch sehr viel größeren Revolutionsenthusiasmus als dann in Jena 1800, wo so auch schon die Ernüchterung der Revolution mitgedacht wurde. Aber damals war es wirklich so einfach dieser Enthusiasmus im griechischen Sinne der Begeisterung, des jetzt ist der Umschwung da und an diesem Umschwung wollen wir auch teilnehmen, intellektuell teilnehmen. Und Hegel, Schelling und Hölderlin haben sich also da zusammengetan und haben einen Freundschaftsbund geschlossen, haben sich 1793, 94 sind erstmal in getrennte Richtungen gegangen. Hegel erst nach Bern, dann nach Frankfurt. In Frankfurt hat er Hölderlin wieder getroffen. Schelling wurde zuerst Hauslehrer, ist dann über Stationen in Stuttgart und Leipzig dann wiederum in Jena gelandet. Und das Interessante ist, dass eben Hegel und Schelling sich später in Jena wieder begegnen, 1801.
Genau, aber bevor die drei auseinandergegangen sind in Tübingen, da schreibt Hölderlin seinen Freunden einen Spruch in das sogenannte Stammbuch. Er schreibt Hen Kai Pan, also eine Sentenz von Heraklit, die heißt Eins und Alles. Und es sind nur drei Worte, aber für diesen philosophischen Dreiklang drei Vielsagende, denn da drückt sich eine bestimmte geistige Grundüberzeugung aus. Welche?
Genau, es ist die Grundüberzeugung, dass am Ende eins und alles dasselbe ist und dass es sozusagen einen Einheitspunkt gibt, von dem aus alles gedacht werden muss. Und jetzt muss man sich fragen, ja, was ist denn dieser Einheitsgrund? Und dieser Einheitsgrund kann eben nicht wie früher noch Gott sein, sondern der soll auf einmal das Ich sein, das Individuum, das, was selbsttätig denkt. Und was aber in diesem selbsttätigen Denken sich jetzt nicht eben auch einfach nur so die Welt gegenübersetzt, das wäre dann wieder Dualismus, das wäre vielleicht auch so eine schlechte Dualität, sondern die, indem es sich die Welt gegenübersetzt, sich gleichzeitig auch wieder in der Welt wiedererkennt. Und das ist so eine Bewegung, die drei, glaube ich, im Auge haben und die dann in Jena um 1800 ganz präsent wird und wo man tatsächlich wieder nach diesem Punkt fragt, wo ist die Einheit, die alle Gegensätze auch wieder überwindet? Und ist sie realisierbar oder kann sie eigentlich nur approximativ, das heißt in einem Prozess der unendlichen Annäherung, realisiert werden? Und das hat natürlich auch interessante Auswirkungen auf das Verständnis von Zeit und Geschichte, weil natürlich auch die Zukunft bekommt eine ganz andere Relevanz dadurch. Die Zukunft ist auf einmal offen, sie ist gestaltbar und ja, ist einerseits sehr fern, andererseits aber eben auch sehr nah.
Und wieder ist auch das historische Setting interessant, denn Hegel kommt also dann irgendwann nach Jena zu seinem Freund Schelling und bald gelten diese beiden als das neue Dream Team in Jena. Sie arbeiten sehr eng miteinander und wollen einander doch übertreffen. Und Schelling, der steht noch in einem weiteren Konkurrenzverhältnis, nämlich zu Wilhelm Schlegel. Auch diese beiden buhlen sozusagen um philosophisches Terrain. Man sieht also, diese Freunde, die waren nicht nur Freunde, Sie haben es vorher auch schon kurz angesprochen, die waren auch immer Konkurrenten. Und man kann sich ja fragen, war diese Ambivalenz in einer gewissen Weise auch ausschlaggebend für diese geistige Blüte, die sich dann in Jena da entfacht hat?
Unbedingt. Und das ist, glaube ich, auch, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dieses Mit- und Gegeneinander und dass sich erst auch in diesem Gegeneinander, dass man sich so hochschaukelt und auch so gegenseitig vorantreibt. Und in der Tat, also es sind natürlich erstmal alles Freunde gewesen und man war sich wohlgesinnt. Es gab neben biografischen Zwistigkeiten, die natürlich dann auch immer auftauchen, gab es dann aber auch so eine geistige Konkurrenz, eine Konkurrenz der Konzepte. Das war aber eine Konkurrenz und ein Streit im besten Sinne, ein Streit, der das Geschäft belebt. Und da hat man sich tatsächlich auch nichts geschenkt. Also man hat die Vorlesungen des anderen gehört, man wusste, was man treibt, man wusste, wie viele Zuhörer bei dem anderen gerade in der Vorlesung sitzen und hat das sehr, sehr, sehr argwöhnisch beäugt.
Und in dieser Konstellation schreibt nun Hegel, der ist inzwischen Anfang 30, an einem Werk, das später sozusagen der Inbegriff des deutschen Idealismus werden sollte. Er schreibt nämlich an der Phänomenologie des Geistes. Und dieses Werk fällt nun zusammen mit dem nächsten historischen Großereignis. Die französischen Truppen, die marschieren nämlich buchstäblich vor Hegels Haustür in Jena ein. Er sieht sozusagen in Napoleon den Weltgeist zu Pferde einreiten. Treffen da also dann doch geistige und politische Revolutionen, die ja zuvor noch räumlich voneinander getrennt waren, sozusagen dialektisch dann doch aufeinander?
Ja, die treffen da aufeinander und sie prallen sogar aufeinander, denn so ganz reibungslos verläuft ja der Oktober 1806 nicht. Die preußische Armee wird vernichtend geschlagen. Hegel feiert Napoleon nicht als Eroberer des europäischen Kontinents, sondern als er feiert den Code Napoleon. Also er feiert sozusagen das bürgerliche gewissermaßen Gesetzbuch, das bürgerliche Rechtsdenken, was mit der napoleonischen Ära dann eben auch Einzug hält. Und das ist, glaube ich, auch immer noch ein Punkt, den man mitbedenken sollte, dass eben die Realisierung von Freiheit auch immer an die Verrechtlichung von Freiheit gebunden ist. Und das ist so irgendwie eine ganz, ganz interessante Konstellation, wie ich finde. Und natürlich, es gibt auch die symbolischen Darstellungen, wie Hegel dann die Weltseele zu Pferde dort durch das Stadttor einreiten sieht, ist wirklich eine Jahrhundertszene.
Ja. Wir haben jetzt also gesehen, der Übergang zur Moderne, der hat neue Gedanken, neue Formen des Denkens auch nötig gemacht. Nun befinden wir uns ja jetzt wieder in einer Zeit mit schwankendem Grund, hat man das Gefühl. Auch heute sind wir also auf der Suche nach einem neuen Denken, nach neuen Bahnen des Denkens. Inwiefern könnte uns da der Blick nach Jena inspirieren?
Ich glaube, ich habe das vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wo ich denke, wo die Reise hingehen könnte, weil ich glaube, davon sollte man sich eher verabschieden, dass man ganz genau weiß, wo die Reise hingeht, sondern erstmal vielleicht, wo man die Reise anfängt. Und die Reise könnte dort beginnen, dass eben diese Standpunkte, die immer sehr klar und deutlich formuliert werden und so irgendwie auch immer so ein ganz persönliches Überzeugungssystem markieren, dass die erstmal so immer auch für einen Moment in Frage gestellt werden, dass so auch eine kleine Ironie da hineinwandert und dass man weiß, dass Freiheit des Denkens auch immer bedeutet, dass sozusagen jemand anderes es anders sehen könnte und dass man auch die Meinung des anderen erstmal in den eigenen Meinungsbildungsprozess mit aufnehmen, reflektieren muss. Und man muss natürlich jetzt immer ganz genau schauen, wo hat das dann einfach auch seine Grenzen und wo muss man sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber dass man sich erstmal sehr unvoreingenommen begegnet und sich nach diesen Extremen fragt und wo sie vielleicht doch miteinander kommunizierbar sind und zusammenkommen können, das finde ich ist erstmal so ein Ausgangspunkt, von dem man aus eine Reise ins Ungewisse starten könnte.
Herzlichen Dank, Peter Neumann, für dieses spannende Gespräch. Und wenn Sie noch weiter lesen mögen, Peter Neumanns Buch ist unter dem Titel Jena 1800, die Republik der freien Geister bei Siedler erschienen. Georgien ist dieses Jahr das Gastland der Frankfurter Buchmesse und in den letzten Tagen haben wir auch viel interessante georgische Literatur kennengelernt. Über die Philosophie in Georgien dagegen wissen wir, Hand aufs Herz, ziemlich wenig. Das, was sich jetzt ändert, und deswegen ist Dominik Erhardt, Redakteur des Philosophiemagazins, jetzt auf die Bühne gekommen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Sie haben vor allem einen Philosophen für uns im Gepäck, Merab Mamardaschwili, 1930 im georgischen Gori geboren und 1990 in Moskau verstorben. Was hat diesen Geist umgetrieben?
Naja, der Mann, der von vielen seiner Schülerinnen und Schüler als der georgische Sokrates bezeichnet wurde, ja, der hat erstmal Bedeutendes auf dem Bereich der Erkenntnistheorie geleistet. So. Wenn man aber guckt, was das Zentrum seiner Philosophie war, kristallisiert sich ein Begriff ganz klar heraus und das ist die Freiheit. Für Mamardaschwili war nämlich Philosophie kein Beruf und keine Disziplin, sondern eigentlich die schöpferische Tätigkeit, die uns Menschen überhaupt erst zum Menschen macht. Ja. Wie für Kant auch, auf den er sich relativ oft bezieht, setzt nämlich Freiheit beim eigenen Denken an und das ist das Spannende, hört auch da wieder auf, wenn das autonome Denken nämlich ausbleibt. Es gibt also eigentlich kein fertiges Wissen und keine fertige Erkenntnis, wenn man die einmal hergestellt hat, sondern man muss sich durch beständige Anstrengung, durch persönliche Anstrengung immer wieder selbst in das Denken hineinfallen lassen, wie er das sagt. Und ich finde diese Theorie der Freiheit eben besonders deshalb spannend, weil sie in einem Kontext erdacht wurde, die maximal unfrei war. Also die Gewaltherrschaft der Sowjetunion hat die Philosophie extrem ideologisiert und da, wo sie abgeschwiffen ist, auch zensiert und die Menschen in die Unfreiheit getrieben eigentlich. Und Mamardaschwili auch findet für diese Folgen dieser Unterdrückung extrem eindrückliche Bilder. Er beschreibt nämlich zum einen, wie man sich das Bewusstsein als solchen Menschen in der Unfreiheit vorstellen muss, nämlich Zitat, etwa so, als würde das Haupthaar eines Menschen nicht nach außen, sondern nach innen wachsen. Man stelle sich dieses Gestrüpp vor, dieses Wirrwarr, in dem die Hälfte eines Gedankens die andere nicht findet, sodass kein ausgereifter, systematischer Gedanke zustande kommt. Genau, und diesem Terror der Uneigenständigkeit, dem wollte er was entgegensetzen.
Das heißt, auch ein Denker im Namen der Freiheit. Nun ist aber natürlich das Denken wieder Unterdrückung, ja, das ist natürlich viel, viel einfacher gesagt als auch tatsächlich getan. Hatte er denn auch eine Idee, wie das in diesem wirklich sehr schwierigen politischen Kontext möglich sein könnte?
Ja, er hatte da durchaus auch Ansatzpunkte. Und zwar sagt er, dass das Denken auch bei der Form ansetzen muss. Für ihn ist also auch wichtig, nicht nur was man denkt, sondern auch wie man denkt. Und Mamardaschwili war jemand, der extrem im Mündlichen gedacht hat und aber mit anderen zusammen. Er geht im Grunde zurück zum sokratischen Ideal der Philosophie, zum Dialog nämlich, und richtet dementsprechend seine Vorträge auch an Menschen, die mit solchen komischen Begriffen und solchen komplexen Sachen wie Metaphysik, Ontologie erstmal vielleicht nichts am Hut haben, aber sich dennoch natürlich all diese Fragen stellen, die damit mitschwingen. Und das hat er auch sehr erfolgreich getan. Seine Vorlesungen waren voll und seine Schülerinnen und Schüler haben teilweise die Vorlesungen mit dem Aufnahmegerät mitgeschnitten und sich im Anschluss darüber ausgetauscht. Und damit hat er genau das getan, was seiner Meinung nach gegen die Unterdrückung geholfen hat, nämlich eine Agora produziert. Also einen gemeinsamen Austausch von Menschen, wo sie ins Philosophieren geraten. Ja. Und was man dennoch sagen kann, er war jemand, der zum Denken angestiftet hat. Das war im Grunde seine Idee der Philosophie.
Nun ringen wir ja hier und heute mit dem Problem, dass die demokratische Öffentlichkeit, also eine Idee, die er ja bestimmt, die sozusagen im Zentrum seiner Anstrengungen lag, ja, immer mehr zu zersplittern droht und dass der Raum dieser gemeinsamen Verständigung immer kleiner wird. Lohnt denn die Lektüre von Mamardaschwili auch mit Blick auf das heutige Hier und Jetzt im Westen, in der Bundesrepublik im Jahre 2018? Und wenn Sie uns nur ein Buch von ihm empfehlen dürfen, welches ist das dann?
Ja, also dass die Lektüre heute immer noch lohnt und besonders heute lohnt, finde ich, kann man zum Beispiel an einem Zitat festmachen, das ihm auch selber viel Hass und eine veritable Hetzkampagne damals eingebracht hat. Er sagt nämlich, die Wahrheit steht höher als die Heimat. Und das kann man sich durchaus mal durch den Kopf gehen lassen. Und ja, Sie haben nach einem Buch gefragt, das ich empfehlen würde. Ein Buch, das unter anderem diesen Gedanken eben ausführt, erscheint am 18. Oktober bei Matthes und Seitz und versammelt unter dem Titel Die Metaphysik des Antoni Artaud Aufsätze die genau das zeigen, warum er heute nämlich repräsentativ sein sollte und auch gelesen werden sollte. Er macht nämlich in diesem titelgebenden Aufsatz klar, warum der Zivilisationsbruch, der in seiner Heimat Georgien durch das Sowjetregime stattgefunden hat, vergleichbar ist mit dem, was in Deutschland durch das Naziregime passiert ist. Nämlich, dass diese Zerbrechlichkeit der menschlichen Zivilisation uns immer vor Augen stehen sollte. Und genau, während man in Deutschland sagt oder während viele Denkerinnen und Denker in Deutschland gesagt haben, wir kommen vor diese Katastrophe des Zweiten Weltkriegs aus guten Gründen nicht mehr zurück, man denkt an Hannah Arendt, sagt er, doch kommen wir. Und zwar, indem wir an Denkerinnen und Denker erinnern, die vor dieser Katastrophe auch schon an die Freiheit gedacht haben und mit der Freiheit umgegangen sind. Und er nennt Autoren wie Marcel Proust, Sigmund Freud, Robert Musil und sagt, wir müssen die aufführen. Wir müssen die wie Figuren in einem Stück, praktisch in einem Drama der Freiheit, wie er es nennt, zur Aufführung bringen und uns dieses Drama immer wieder selbst darstellen. Genau, und wenn man jetzt so einen abschließenden Satz sagen wollte, warum sollte man heute Mamardaschwili lesen? Naja, weil der Vorhang im Drama dieser Freiheit eben niemals fällt. So, es ist heute an uns, diese Neuaufführung, diese Durchführung und diese Weiterführung auch immer weiter zu bringen. Ja, und eben die andere Position ist, dass das Menschsein immer auch ein Menschwerden bedeutet. Und deshalb ist Mamardaschwili heute sehr lohnend.
Allerbesten Dank, Dominik Erhardt, für diese Einblicke in das ermutigende Leben und Denken von Merab Mamardaschwili. Und damit geht diese freiheitsliebende Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Für die Philosophie-Sendung bedankt sich jetzt am Mikrofon Simone Miller. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.